Aufnahme. Alles, und was sie jetzt sagen kann und wird gegen sie verwendet.
Oh nein! Und ich kann auch aufnehmen, muss aber nicht, oder wie war das?
Du musst nicht aufnehmen, ich bekomme hier das Signal gut genug an.
Sehr gut.
So, dann läuft auch das Mischpult mit. Wir haben noch 84 Stunden Restzeit, dann ist die Speicherkarte voll.
Ob wir das schaffen? Ungewiss, bei einem unendlichen Universum. Ja.
Dann moderiere ich uns mal rein. Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Heckelife und heute ist wieder mit dabei die Astronomin, Autorin, Star-Podcasterin und Planetariumsdirektorin Ruth Grützbauch. Hallo.
Hallo, hallo. Vielen Dank für das Star-Podcasterin. Das hatte ich auch noch nie.
Doch, beim letzten Mal, als ich dich angekündigt habe. Und
hast du nicht Star-Astronomin gesagt?
Ich glaube Star-Podcasterin. Das hast du dann erstmal von dir gewiesen und dann meinte ich, ihr redet im Universum doch die ganze Zeit über Sterne.
Scheiße, mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich es annehmen kann.
Du machst den Podcast Das Universum. Wer den nicht kennt, sollte dort unbedingt mal reinhören. Und du beantwortest mir hier in unregelmäßigen Abständen meine Fragen an das Universum. Und auch da, ich bekam Feedback zu unserer letzten Folge, die habe ich am 01.01.2025 veröffentlicht. Und meine Mutter, die ja alle meine Podcasts hört, fragte dann, und die weiß das einfach so. Die hat das jetzt nicht vorher nachgeschlagen, die weiß das einfach so.
Du hast ja glücklicherweise die Fragen, die ich nicht beantworten konnte, dann eh rausgeschnitten, oder?
Nein, tatsächlich war das alles sehr gut.
Irgendeinen Sinn muss es ja haben, all die Jahre an der Universität und all die Jahre an den Forschungseinrichtungen vor sich hin ackernd, vor Computerbildschirmen, Zahlenkolonnen anstarrend. Irgendwas muss da ja hängen geblieben sein.
Und die ganzen Rotznasen, die man hatte vom Planetarium betreiben und den ganzen Kinderfragen, irgendwofür muss es gut gewesen sein.
Allerdings, ja.
Ich habe direkt eine Frage, bei der ich nicht weiß, ob sie naiv ist, aber wir haben ja in unserem Sternensystem so ein paar Planeten und da habe ich mich gefragt, es wird ja eine Minimalanzahl geben, also es wird Sterne ohne Planeten geben, aber gibt es auch eine Maximalanzahl oder sagt man irgendwann 2000 Planeten, das ist jetzt einfach nur ein dicker Gürtel aus Meteoriten und Gestein oder formiert sich da immer eine bestimmte Anzahl an Gestirnen raus?
Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie auch wirklich hinreichend beantworten kann. Es ist auf jeden Fall so, dass es ein Limit gibt von dem Material, was verfügbar ist. Ne? Die Planeten entstehen ja aus den Resten, quasi aus den Resten, die nach der Entstehung des Sterns in dieser riesigen Wolke aus Wasserstoffgas und kleineren Brocken da irgendwie noch übrig sind. Also es kann jetzt nicht irgendwie 2000 Planeten, glaube ich, entstehen, weil dafür ist dann einfach dann doch nicht genug Material da.
Ist das was man mit der solaren Urwolke meint?
Wahrscheinlich, ja. Der Name ist ein bisschen irreführend, weil diese Urwolke ist ja nicht nur die solare, also die gehört ja nicht nur der Sonne, sondern aus so einer Wolke entstehen ja ganz, ganz, ganz viele Sterne. Ja, die Sonne hat irgendwie wahrscheinlich tausende Geschwister, nur sind die halt mittlerweile alle ganz woanders. Ne?
Ich hatte nämlich den Begriff des Protoplanetary Nebula gelesen, hatte geschaut, was das im Deutschen denn sein soll und da kam die solare Urwolke. Beim Protoplanetary Nebula kann ich mir vorstellen, also der vorplanetare Nebel, dass das das Gegröße ist, aus dem dann die Planeten entstehen. Aber deswegen die Frage, meint es dasselbe oder ist es…
Eigentlich wäre es eine Scheibe. Ich glaube, eigentlich ist der Fachausdruck protoplanetare Scheibe, weil sich das ganze Material dank der Drehung und der Reibung irgendwie in einer Scheibe ansammelt, um diesen gerade neu entstandenen Stern.
Das war beim letzten Mal meine naive Frage, warum es immer scheibenförmig ist und nicht in völlig anderen Formen.
Und es ist ja irgendwie so eine Art am Anfang, also bevor der Stern quasi zündet, ist es so eine Art Kokon, ne? Es ist so eine Art Umgebung aus dichterem Material, die den Stern einhüllt. Und dann, wenn der Stern dann zündet und die Kernfusion beginnt, und also es ist nicht so ein plötzlicher Moment, ja, aber wenn sich das Ganze dann weiter nach außen irgendwie fortpflanzt, dann wird diese dichtere Hülle mehr oder weniger weggeblasen von diesem Strahlungsdruck. Und das, was quasi dichter ist, das Material, das dichter ist und sich in dieser Scheibe um den Stern angesammelt hat, ist das, was übrig bleibt und aus dem entstehen dann die Planeten. Und da ist natürlich näher, normalerweise näher am Stern dran, auch mehr Material da. Und je weiter du rausgehst, desto fisseliger, desto dünner wird das Ganze. Hm. Und drum können meistens auch nur nah an einem Stern dran dann irgendwie Planeten entstehen und jetzt nicht beliebig weit draußen. Hm. Ja, also es ist so, dass die Planeten, dass die großen Planeten eigentlich vermutlich eher näher an ihrem Stern auch entstehen und dann weiter nach außen wandern, ja.
Da hatte ich einen Artikel gelesen, der die Tage rumging, den ich faszinierend zur Kenntnis nahm, aber auch nur so halb verstanden habe, wo es darum ging, dass Jupiter früher vermutlich deutlich größer war und ein deutlich stärkeres Magnetfeld hatte. Und da fiel unter anderem der Begriff, dass Jupiter der Architekt unseres Sonnensystems sei, was ich sehr beeindruckend finde. Ich habe dann auch mal geschaut, wie alt sind so Planeten und wie schätzt man das? Und da ist Jupiter dann einer der ersten, weil sich wohl Gasriesen schneller formieren können. Oder einfacher formieren können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es überschreitet meine Vorstellungskraft, wie sich zuerst das Gas irgendwo ansammelt und zusammenhängen bleibt aus dieser riesigen Scheibe.
Naja, es ist eigentlich eher so, dass das mehr Gas da ist. Also das dichte Material, das aus dem die kleinen, die Gesteinsplaneten sind, da gibt es einfach nicht so viel davon, weil es von dem Gas, also Wasserstoff meistens, wenn in der Astronomie von Gas die Rede ist, ist eigentlich fast immer Wasserstoff, ja, dann das ist das häufigste Material, da ist einfach am meisten davon da und drum bilden sich da auch die großen Planeten draus. Also du kriegst auch erstens, ne, nicht genug Material und zweitens kriegst du auch keinen großen Planeten aus Stein, weil der würde sich ja dann irgendwie durch seine eigene Schwerkraft da irgendwie selbst zermatschen. Also er kann auch nicht beliebig groß anwachsen, so ein fester Planet. Und die großen Planeten sind deshalb aus Gas, weil einfach da wesentlich mehr von dem Material da ist, ne?
Wo du gerade sagtest, zermatschen, ich nehme an, das ist der Fachausdruck, wenn zu viel Gestein aufeinander klumpt, dann wird es irgendwann ein physikalisches Limit geben, wie viel noch aneinander haften kann, nehme ich an, weil sich ansonsten die Schwerkraft nicht mehr in der Mitte des Planeten konzentriert und auseinanderbricht, oder?
Na, ich glaube, es ist eher eine Frage von Druck, Temperatur und so weiter, Gleichgewicht ganz im Allgemeinen. Und es ist ja auch so, dass die großen Planeten, die Gasplaneten, eigentlich alle einen festen Kern auch haben.
Also, ja, dass die. Einen festen Kern im Sinne von Gestein oder im Sinne von, da ist dann so viel Druck, dass das Gas im Festkörper vorliegt?
Naja, schon vermutlich einen festen Kern aus Gestein, ja. So ist es. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich bei allen Planeten bestätigt ist, aber es ist zumindest eine starke Vermutung da, dass das so ist. Ja?
Das nimmt jetzt meine kindliche Vorstellung von, wenn ich in Jupiter reinfliege, wird es erst gelb und dann immer dunkler, dunkler, dunkler und dann wird es wieder hell, weil ich einmal durchgeflogen bin, ein bisschen auseinander.
Na, es wird auch, wenn du hineinfliegst, vor allem heißer und heißer, weil natürlich, wenn die Atmosphäre dichter und dichter wird, also dunkler wird, ja, das stimmt schon, kommt weniger Licht rein, aber dann hast du auch Reibung mit deinem Raumschiff und du verglühst quasi. Also das ist so, wie wenn man mit einem Raumschiff zu schnell durch die Erdatmosphäre fliegt und natürlich ist die Atmosphäre vom Jupiter noch wesentlich dichter weiter drinnen und dann wirst du einfach gegrillt. Also leider, man kann nicht durchfliegen.
Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, eine Obergrenze von Planeten, also irgendwo wird es sie dann wohl theoretisch geben, es gibt kein uns bekanntes System, in dem es Tausende als dichten Ring um den Stern fliegende Planeten gibt.
Moment, nochmal, ich war gerade nochmal mit dem Wikipedia-Artikel von der Migration der Planeten beschäftigt. Ja, sorry, ich war gerade abgelenkt.
Schneide ich großzügig raus. Also, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Es wird also irgendwo eine Obergrenze geben, wie viele Planeten sich um einen Stern formen können, aber die ist vor allem durch das Material, das zur Verfügung steht, begrenzt und nicht, dass es immer ab dem x-ten Planeten so viele andere Kräfte gibt, dass Planeten ineinander fallen und zu größeren Planeten werden.
Naja, ich meine, die Sache ist schon allein die, dass wir ja nicht einmal eine ordentliche Definition haben, ab wann ein Planet überhaupt ein Planet ist. Ne? Wenn du sagst, dann irgendwann fliegen da so viele Klumpen herum, dass es einfach nur mehr eine Art Asteroidengürtel oder in dem Fall vielleicht Planetengürtel ist, das Das würde in dem Fall, wenn wir unsere im Moment gültige Definition, unsere schlechte im Moment gültige Definition vom Planet hernehmen, gar nicht gehen, weil was zu einem Planetendasein dazugehört, ist, dass er quasi seine Umlaufbahn großzügig freigeräumt hat, quasi durch seine eigene Schwerkraft, also groß genug ist. Das ist quasi eigentlich so implizit ein Größenkriterium. Ja. Du musst groß genug sein, schwer genug sein, um deine eigene Umlaufbahn quasi freizuräumen, um alles da im Weg Liegende irgendwie wegzuboxen beziehungsweise an dich zu reißen. Und dann muss dadurch auch ein gewisser, oder durch diesen Prozess, ne, der Planetenentstehung aus kleineren Stücken, muss da auch ein gewisser Abstand zwischen den einzelnen Planetenbahnen hervorkommen. Ja. Und es ist auch so, dass da dazwischen sich zwar Material ansammeln kann, wie jetzt zum Beispiel beim Asteroidengürtel in unserem Sonnensystem, aber dass es diese Bereiche zwischen den Planeten, wo es leer ist, mehr oder weniger, dass man die auch nicht beliebig füllen kann, weil das keine stabilen Bahnen sind. Also es braucht gewisse Abstände zwischen den einzelnen Planetenbahnen, damit es überhaupt zu stabilen, langfristig stabilen Bahnen kommen kann. Ja. Und das wird wahrscheinlich schon eine maximale Anzahl der Planeten dann verursachen. Ja.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es in unserem System ist, außerhalb unseres Systems oder aus Star Wars, aber der Gürtel bei uns, das war der Kuiperbelt, oder?
Das ist der weiter draußen. Also es gibt eigentlich zwei. Es gibt ja den Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, wo mehr oder weniger vom Abstand her gut noch ein anderer Planet reinpassen würde oder reingepasst hätte. Aber einfach vermutlich durch die große Masse des Jupiter und durch diese ganzen Effekte, der sich gegen den gesagtigen Störung und so weiter, da dann kein großes Ding bilden konnte. Also der Jupiter hat quasi die Bildung von einem weiteren Planet da an der Position irgendwie verhindert, grob gesagt. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Asteroidengürtel, sagen wir es mal. Es ist nicht jetzt wirklich so ein schmaler Gürtel, sondern der ist schon ein bisschen so, der fächert sich schon so ein bisschen auf, ja, gegen Rand des Sonnensystems hin, wo nochmal jede Menge Felsbrocken herumfliegen. Das ist dieser Kuipergürtel, der außerhalb der Bahn des Neptuns sich befindet und wo ja Pluto schon drinnen sitzt.
Und das war ja auch bei Pluto das Kriterium, dass es ähnlich große Gestirne in ähnlicher Umlaufbahn gibt oder so. Ich erinnere mich da nur vage dran, dass es irgendwie einen benachbarten oder dass einer der Pluto-Monde so groß ist, dass er fast so groß ist wie Pluto.
Genau.
Was war da doch?
Genau, Pluto und Charon, die ja eigentlich eher so ein Doppelsystem fast sind. Also Charon ist schon ein bisschen kleiner als Pluto, aber man kann dann nicht mehr von Charon umkreist Pluto sprechen, sondern die umkreisen eigentlich einander. Ja. Ja, und das ist quasi ein Doppel-Zwergplanetensystem, mehr als jetzt ein Zwergplanet und sein Mond. Und sowieso für einen Planeten zu klein, falsche Bahn und so weiter und so fort. Ja.
Ihr erwähntet in der vorletzten Folge von Das Universum Mehrsternsysteme und sprach dann immer über Systeme mit zwei Sternen. Da kam bei mir unweigerlich die Frage auf, heißt Mehrsternsysteme, es gibt auch welche mit drei, vier und so weiter, und vor allem gibt es auch da wieder ein Limit, wo die Sterne zu viel zu nah beieinander sind und ineinander fallen? Also gibt es ein Sechs-Sternsystem oder ist das Science-Fiction?
Vermutlich schon, ja. Das ist eine interessante Frage. Jetzt weiß ich gar nicht, was die maximale Anzahl an dieser Multiplizität quasi ist. Also zwei auf jeden Fall, drei, vier, auch überhaupt kein Problem. Aber wie es dann weitergeht, ich kann mir vorstellen, dass, also es ist meistens so, dass zwei Sterne einander umkreisen und dann, wenn ein dritter dazukommt, dann ist es so, dass entweder der dritte dann weiter weg ist und die beiden umkreist oder andersrum, wenn das ein schwererer Stern ist, dann ist der dritte so in der Mitte und die beiden kleineren umkreisen einander und dabei den größeren Stern. Ja, also das ist dann meistens so eine Art Hierarchie, ne, da vorhanden. Ja. Die sind dann nicht jetzt alle drei nebeneinander und umkreisen sich gegenseitig so in einem lustigen vielleicht so ein Zirkelblumenmuster, könnte man sich das vorstellen. Das, nein, so ist es wild.
Es gibt keine Dreikörperprobleme da draußen im Sonnensystem.
Das ist, ja, also das wäre einfach wirklich, ich glaube, es wäre wahrscheinlich, müssen wir es den Himmelsmechaniker fragen, es wäre wahrscheinlich theoretisch möglich, aber das ist so unwahrscheinlich, dass dann da genau diese Konstellation auch ist, so wie sie sein müsste, um stabil zu sein, dass das quasi in der Praxis dann einfach nicht wirklich vorkommt. Ne? Also du hast dann oft zwei Doppelsterne, die einander umkreisen, dann hast du vier. Ne? Wenn du das zwei nahe Doppelsterne jeweils und dann sind die auch noch so nah aneinander dran, dass sie einander auch noch zusätzlich umkreisen. Also sowohl zwei als auch drei als auch vier ist jetzt irgendwie nicht so ungewöhnlich. Zum Beispiel Alpha Centauri, unser Nachbarsternsystem, ist ja auch so ein System, ja.
Und
aus Mehrfachsternen.
Ihr hattet darüber gesprochen, dass es schwer zu beantworten ist, aber tendenziell wohl so aussieht, als wäre es eher üblich, dass es Doppelsternsysteme sind und nicht so wie wir ein Einsternsystem.
Dass die häufiger sind, wie meinst du? Im Sinne von Alpha Centauri jetzt?
Im Sinne von wie viele haben wir beobachtet, wie viele treten auf, oder in der Milchstraße. Also Florian hat es nochmal spezifiziert, dass er meinte,
ja.
Er ist eigentlich in der festen Annahme gewesen, dass Einsternsysteme üblicher sind und dann hattet ihr nochmal eine Nachricht bekommen und es sei wohl nicht so ganz einfach, also die Antwort ist wohl nicht direkt nein, aber es ist auch nicht so eindeutig.
Ja, das ist ein interessantes Thema. Also es ist irgendwie, auch gerade bei Alpha Centauri ist es zum Beispiel so, dass das auch gar nicht so leicht zu sagen ist, weil natürlich, wenn man sich vorstellt, das sind zwei Doppelsterne und dann ist noch ein dritter dazu, der weit weg ist. Woher weiß man, dass die zusammengehören? Ne? Man stellt sich dann immer so vor, man schaut einfach raus und beobachtet jede Menge Sterne und dann sieht man, wie viele sind doppelt und wie viele sind einzeln. Und dann kann man irgendwie sagen, ja, ne? Klar, man müsste einfach nur zählen, aber leider ist das in der Astronomie nicht so leicht. Du hast immer gewisse Limitationen, weil du halt einfach nur da gewisse Dinge auch sehen kannst. Du kannst ja dann nicht irgendwie wirklich ein Experiment machen, wo du weißt, was genau in dein Experiment hineingeht, sondern du siehst immer nur das Licht von extrem weit entfernten Feuerbällen da draußen, das halt bei der Erde ankommt. Und so hast du dann halt immer ein Bias, nennt man dann das in der Wissenschaft, eine Art Schieflage, wo du Dinge vernachlässigst, weil du sie nicht genau genug sehen kannst, wie zum Beispiel schwache Sterne. Ja? Je weiter du rausschaust, desto weniger schwach leuchtende Sterne siehst du. Ganz klar. Ne? Das ist einfach das Ding, mit dem wir in der Astronomie immer zu kämpfen haben. Und es ist jetzt so, dass es früher hat man sich gedacht, da draußen, man hat Sterne beobachtet, viele von denen sind doppelt. Anscheinend ist das gar nicht so ungewöhnlich und wahrscheinlich sind sogar die meisten Sterne in Doppelsternsystemen. Und das ist noch mehr so ein Ding, wir haben Glück, wir sind ein Einzelstern und dadurch ist es auch leichter gewesen, da für die Erde sich zu entwickeln um die Sonne, ja, als Einzelstern, also leichter eine stabile Planetenbahn hinzukriegen. Und wir sind noch besonderer, als wir geglaubt haben oder irgendwie so. Ne? Und dann ist man draufgekommen, Moment mal, das liegt möglicherweise daran, dass die Sterne, die wir beobachten und bei denen wir sehen, dass sie doppelt sind, dass das helle Sterne sind. Weil je weiter wir rausschauen, desto mehr helle oder desto weniger von den schwachen Sternen sehen wir. Und dann ist man draufgekommen, dass die schwachen Sterne, die kleineren Sterne, eher allein sind.
Oh.
Und die großen Sterne eher gemeinsam. Das ist irgendwie gemein, oder? Die kleinen sind gern allein. Und die großen sind eigentlich fast immer Mehrfachsysteme. Also Sterne, die jetzt so, weißt du, diese Riesensterne, ja, so 10-mal die Masse der Sonne, sind eigentlich fast immer Doppelsterne oder Mehrfachsysteme. Und Sterne wie die Sonne ist gerade so halb-halb, ja? Weil Sterne wie die Sonne ist es mehr so genau in der Mitte drinnen. Ne?
Du erzählst das so anthropomorphisierend, dass ich mir denke, du bist doch die Star-Autorin von uns beiden. Wo ist das Weltall-Kinderbuch?
Ja, also ich glaube, das ist einfach wirklich die Arbeit mit den Kindern, dass man sich dann irgendwie so diese Geschichten dann immer dazu gleich ausdenkt. Und wenn man das dann mal so gewohnt ist, dann kommen die auch automatisch. Ich muss mich dann eher, wenn ich mit Erwachsenen rede, muss ich mich manchmal ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht zu anthropomorphisiert werde. Obwohl auf der anderen Seite, es ist dann irgendwie einfach etwas, was man sich merkt, oder? Also man weiß natürlich nicht, die kleinen Sterne sind allein. Oh,
da draußen im kalten Universum.
Ja, total. Ist natürlich irgendwie doof. Also natürlich ist es den Sternen wurscht. Das sind ja Plasmabälle, aber man merkt es sich dann leichter, wenn man so dieses Emotionale hinter dem Wissen quasi hat, man noch dazu eine emotionale Schicht an Information, die einem quasi dabei hilft, sich daran zu erinnern. Ne? Insofern gar nicht so blöd.
Am Ende verstecken sich die Borg hinter den nicht so hellen Sternen und wir haben ganz zu Unrecht Mitleid gehabt.
Oh Gott, hoffentlich nicht. Würfel. Ah.
Aber vielleicht eine naive Frage. Bei der Gesteinsplanetengröße, ist die Erde da eher auf dem oberen oder auf dem unteren Teil des Spektrums? Also sind Gesteinsplaneten, die wir kennen, in der Regel größer oder kleiner oder wie nah sind wir da am Limit, wie groß es werden kann, bis es anfängt durch den inneren Druck zur eigenen Fusion zu kommen?
Das ist, also zur eigenen Fusion kommt es noch nicht, aber es ist ja irgendwie so, dass sobald, also man könnte es eher so sehen, dass sobald genug Stein quasi da ist, um eine groß genug Anziehungskraft zu haben, sammelt sich dann eigentlich auch fast automatisch Gas drumherum an, weil von dem Gas ja einfach viel mehr da ist. Ja? Mhm. Das heißt, du kriegst dann bei den größeren Planeten, kriegst du so eine Mischung aus Gesteinsplanet und Gasplanet. Das ist ja das Interessante, das eigentlich Interessante an dieser Geschichte mit der angeblichen Entdeckung von Biosignaturen auf diesem Planeten K2-18b, hast du sicher mitgekriegt, ja. Ne? Das war groß in den Medien. Und das eigentlich Interessante daran ist ja nicht diese potenzielle Biosignatur, deren Detektion sehr zweifelhaft ist, ja. Aber das Interessante ist der Planet selber, weil das ist genau so ein Ding, das genau zwischen Gesteinsplanet und Gasplanet sich befindet. Ein Ding, das es in unserem System, in unserem Sonnensystem eigentlich nicht gibt. Ja?
Moment, ich habe gerade gelernt, Jupiter hat möglicherweise einen Gesteinskern. Also.
Ja, aber die Art von quasi Gleichverteilung. Ja,
das Mischverhältnis ist besonders.
Ja, genau. Also man hat, die großen Gasplaneten haben auch Gesteinskerne, aber diese Art von Planet ist wirklich so ein Mittelding, dass man quasi eigentlich fast weniger, man kann sagen, es weder sagen, es ist ein Gesteinsplanet, noch es ist ein purer Gasplanet. Es ist echt so halbe-halbe, mehr oder weniger. Ja. Und du hast das, der ist von der Masse her genau zwischen der Erde und dem Neptun, also dem größten Gesteinsplaneten in unserem Sonnensystem. Die Erde ist der größte Gesteinsplanet in unserem Sonnensystem und dem kleinsten Gasplaneten. Das heißt, der ist da genau in der Mitte drinnen und darum wäre das so spannend, darum ist es so spannend, den genauer zu untersuchen, um zu schauen, wie treffen sich da diese beiden Enden. Ja? Also wir haben mittlerweile sogar auch schon einige Gesteinsplaneten gefunden, die auch weniger Masse haben als die Erde. Um jetzt aber zu sagen, um jetzt eine statistische Analyse da irgendwie anzustellen und zu sagen, okay, wie häufig sind die verschiedenen Massen von Planeten, so eine Art Massenfunktion, so eine Art Massenverteilung von Planeten aufzustellen, dafür haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht genug Daten, vor allem in dem unteren Bereich, weil natürlich die kleinen Planeten irrsinnig schwer zu finden sind. Ja. Wir haben sehr viele große Planeten. Am Anfang hat man ja auch nur die ersten Planeten, die man gefunden hat. Ja. Am Anfang hat man nur diese wirklich riesigen Gasplaneten gefunden, weil die halt leichter zu detektieren
also
sind.
Also mit
ja.
Am Anfang meinst du jetzt am Anfang außerhalb unseres Sonnensystems oder weil bei uns im Sonnensystem würde ich funken, den ersten, den man findet, das ist der Mars, oder?
Wie, wenn wir Aliens wären und unser Sonnensystem untersuchen würden?
Na, aus der Perspektive von, was ist am längsten beschrieben, da würde ich vermuten, dass, also keine Ahnung, aber schätzungsweise der Mars ist relativ nah dran. Da hätte ich vermutet, dass man beim Mars am ersten auf die Idee kommt, das ist ein Planet, aber.
Ach so, im historischen Sinne, meinst du?
Ja, im chronologischen, wenn du sagst zuerst, dann hätte ich jetzt erwartet.
Ich habe jetzt eher im Sinne von Detektion von anderen Planeten, die wir gemacht haben, beziehungsweise welchen Planeten würden wir als erstes entdecken, im Sinne von am leichtesten. Oder
okay, verstehe. Ja.
Klar, ich meine, die Planeten, die in unserem Sonnensystem, die wir mit freiem Auge am Himmel sehen können, die quasi klassischen Planeten, kennen wir natürlich schon sehr, sehr lange. Also die sieht man halt einfach. Und das sieht man auch, dass die sich bewegen und dass die eben keine Sterne sind. Der hat man ja schon in der Antike da kommt ja der Name Planet auch her, ne? Die Wanderer, die Wandersterne, die sich bewegen. Und da hat man vielleicht jetzt noch nicht genau gewusst, was es ist, aber schon gewusst, dass das was anderes ist, was Spezielles.
Mars, der Kriegsgott und Jupiter, Herr aller Götter, offensichtlich.
Genau.
Aber nachdem wir die Sendung miteinander gemacht haben, war im Frühjahr ein Phänomen, über das sich so das 0815-Dudelfunkradio überschlagen hat, dass man jetzt eine Konstellation sehen kann von irgendwie drei oder vier Planeten in einer Linie, wo ich, der ich ja gerade naiv gefragt hatte, warum ist das eigentlich immer eine Scheibe, mir dachte, aber müssten die nicht immer, wenn man sie zusammen sieht, in einer Linie auftreten?
Ja, sind sie immer. So ist es.
Also es wäre
Es
eigentlich
ist.
überraschend, wenn sie nicht in einer Linie auftreten würden.
Ja, dann wäre irgendwas Schlimmes passiert mit der Erdachse, wenn sie nicht mehr in einer Linie wären. Oder es wäre, wenn sie ganz verschieden irgendwie verteilt wären am Himmel, dann wäre was ganz was Schlimmes mit dem Sonnensystem passiert. Na, das ist lustig, ja, diese Planetenparade, die da im, ich glaube, es war im Januar und dann nochmal Ende Februar war dann nochmal irgendwie so. Das, ja, naja, das ist so klassisches Mediending. Man braucht irgendwas. Was so ein Clickbait, ne? Man braucht irgendetwas, was irgendwie cool klingt, wo sich die Leute denken, ah, echt? Wie? Eine Linie, cool. Und ich glaube, dass die meisten Leute dann drunter sich vorgestellt haben, was war, dass die wirklich genau, also räumlich in einer Linie so hintereinander stehen, ne?
Ja.
Nein, aber was gemeint war, sie sind also in einer Linie am Himmel, was sie ja immer sind, weil das ist die Ebene des Sonnensystems. Aber das Besondere war, dass man sie alle gleichzeitig sehen konnte.
Das
Also, dass sie quasi wirklich alle auch am Himmel in der Nacht zu sehen waren. Das heißt, es waren die Planeten alle von uns aus gesehen auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne, ne? So am Himmel. Also, sie waren alle auf einer Hälfte des Sonnensystems. Ja.
Das war auch etwas, wo ich tatsächlich dann beim Spazierengehen abends stehen blieb und es mir fasziniert anschaute. Und also es sieht ja schon auch einfach ungewohnt aus, vor allem wenn man hier, so wie ich jetzt, relativ stadtnah wohnt und durch die Lichtglocke der Lichtverschmutzung eh nicht so viel am Himmel sieht, dann da diese drei, vier Punkte rausscheinen zu sehen, das war schon interessant.
Ja, und sie waren auch gerade irgendwie sehr gut zu sehen. Vor allem Mars war auch kurz davor in Opposition, also genau gegenüber von der Sonne. Das ist, wenn wir ihn auf der Innenbahn überholen, dann sehen wir Mars am besten. Und das war gerade kurz davor auch der Fall. Und es war halt irgendwie Jupiter super hell, Saturn war auch zu sehen, Venus war auch extrem hell gerade zu dem Zeitpunkt. Das war wirklich eine schöne Parade eigentlich. Ein bisschen schade, dass es durch diese doofe Berichterstattung mit, sie sind in einer Linie. Also eigentlich ein bisschen eine Ablenkung von dem, was da auch wirklich faszinierend ist, ne? Dass man überhaupt sagt, hey, wir können die gerade alle sehen. Du siehst sie am Himmel so und so und es schaut so und so aus, weil du da echt so das Sonnensystem seitlich da irgendwie siehst. Und man kann sich das dann so richtig gut so 3D-mäßig vorstellen, gell? Wie das alles orientiert ist. Und
Ja.
es ist schon, ja.
Also bei sich das Sonnensystem vorstellen, das ist mir durchaus auch schon mal passiert beim in den Himmel gucken, dass ich angefangen habe, den Kopf schief zu halten beim Nachdenken, wie jetzt die Ebenen zueinander sind. Was ja
Ja.
sehr absurd ist, gemessen an der Art und Weise, wie es den Blick dann tatsächlich bzw. nicht verändert. Während wir das letzte Mal miteinander gesendet haben, ist einiges passiert. Wir und ihr haben neue Regierungen bekommen. Und
Oh ja.
außer dass ich immer denke, Christian Stöcker, Christian Stocker, Christian Stöcker ist der vom Zeitmagazin, ich verwechsel die ganze Zeit miteinander, hat unsere Regierung in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass es doch urlauernd wäre, jemanden auf den Mond zu schicken. Und
Aha.
ich weiß nicht, ob du das mal gesehen, gelesen hast. Im
Nein.
Koalitionsvertrag steht: Deutsche Mondmission unterm Schwerpunkt Raumfahrt. Raumfahrt ist eine Zukunfts- und Schlüsseltechnologie und auch für unsere Sicherheit und unsere militärische Fähigkeit zentral. Deshalb werden wir die Europäische Weltraumorganisation ESA stärken und den deutschen Beitrag zur ESA-Ministerratskonferenz, die Ende 2025 in Bremen stattfindet, erhöhen. Auch unser nationales Raumfahrtprogramm werden wir ausbauen. Astronautische Weltraummissionen inspirieren die nächste Generation zu Höchstleistung. Wir streben an, dass eine deutsche Astronautin oder ein deutscher Astronaut im Rahmen einer internationalen Mission zum Mond fliegt. An einer ISS-Nachfolgelösung werden wir uns beteiligen. Wir unterstützen den Trägerraketensektor und Initiativen wie eine Startplattform in der Nordsee und das
Oh.
ESA-Mondkontrollzentrum. Unverzichtbar sind auch eigene Fähigkeiten zur Erdbeobachtung und Kommunikation, zum Beispiel Galileo und Iris 2. Wir wollen, dass kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups besser am Markt für Raumfahrtlösungen teilnehmen können und streben an, dass der Staat stärker als Kunde auftritt. Und im Rahmen dessen habe ich ein paar Stellen gestutzt. Iris 2, musste ich nachschauen, ist ein Projekt für europäische Satelliten, die zusammengeschaltet werden für Kommunikation. Da geht es um Wetterbeobachtung, aber auch redundante, ausfallsichere Kommunikationswege. Galileo ist ja das GPS-Äquivalent von Europa. Und dann stockte ich bei der Startplattform in der Nordsee. Und also erstmal stockte ich, weil ich da ganz, ganz schwierige Erinnerungen hatte an Deutschlands Raketenbahnhof in Peenemünde. Das war von wo mit der V2-Rakete England beschossen wurde.
Yeah.
Also wir hatten schon mal einen Nordsee-Raketenbahnhof. Und dann habe ich mich gefragt, warum denn die Nordsee? Also mein erster Gedanke war, wenn ich in den Orbit möchte, dann ist es doch am einfachsten, wenn ich möglichst nah am Äquator bin und wenn ich dann nach Osten, entgegen der Erdrotation starte, oder?
Also darum hat ja die ESA, quasi die Europäische Union, da diese Startplattform in
Französisch-Guyana, ja.
Weil das ziemlich genau am Äquator liegt.
Mhm.
Das ist natürlich, man will den Schwung von der Erde mitnehmen. Man lässt sich von der Erde quasi mit hinaus schleudern und wenn je weiter oben du bist, je weiter im Norden oder Süden natürlich auch, in dem Fall kriegst du weniger Kick von der Erde. Also das ist halt dann einfach ein bisschen schwieriger. Ja? Ich meine, im Baikonur, der russische Weltraumbahnhof, ist jetzt auch nicht so nah am Äquator, aber es ist zumindest, Kasachstan ist doch eher relativ gesehen, was Russland betrifft oder die Gegend dort betrifft, äquatornah. Und die Nordsee, naja, ich glaube, dass der einzige Grund für die Nordsee der ist, dass dort niemand wohnt.
Ja, das ist auch ein gutes Argument für Kasachstan, dass es sehr dünn besiedelt ist.
Eben. Also sonst, warum in der Nordsee? Natürlich wäre es je weiter in Äquatornähe, umso besser, ganz klar. Aber wenn du sowas machen willst, dann muss da natürlich rundherum nichts sein. Also nicht nur niemand wohnen, sondern also keine Leute, sondern auch kein, weiß ich nicht, ja, Naturschutzgebiet dergleichen und so weiter. Und vielleicht denkt man sich, nein, in der Nordsee haben wir eh schon genug ruiniert. Das ist eh schon egal. Da können wir jetzt einfach. Aber ich weiß auch nicht. Also, das
daran
ist,
würde ich sagen, sollte man in der Ostsee starten. In der Ostsee liegen jede Menge Munitionsreste. Und die Ostsee ist so randvoll mit Giftmüll, dass es eigentlich, also man könnte eine eigene Sendung machen über die Verschmutzung der Ostsee. Da kann auch eine Rakete reinfallen, mehr oder weniger. Das tut da keinen Abbruch mehr. Aber ich habe gerade, glaube ich, möglicherweise einen Denkfehler gemacht, als ich sagte, man möchte äquatornah Richtung Osten starten. Wenn du sagst, man möchte den Kick von der Erde haben, es ist Richtung Osten. Der Westen ist zeitlich hinter uns, genau. Weil die Erde,
also man fliegt quasi zwar nach oben, aber in seiner gebogenen Kurve, die dann Richtung Osten geht, natürlich, weil die Erde sich Richtung Osten dreht.
Ne? Genau. So. Und dann hatte ich noch einen Moment, wo ich hängen blieb, und zwar, dass ein deutsches Startup hat jetzt ja vor kurzem eine Rakete gestartet, und zwar ISA Aerospace hat die Spektrum 1 gestartet in Norwegen. Und ich war, also alles bei dieser Meldung fühlte sich für mich irgendwie ein bisschen skurril an. Ich weiß nicht, wie sehr ihr es thematisiert habt. Also es gibt in Norwegen den Andøya Spaceport. Und Norwegen ist jetzt auch nicht dafür bekannt, richtig äquatornah zu sein. Dann habe ich mich da ein bisschen eingeblättert und kam über den Begriff der Sonnensynchronizität und dass die nördlichen Abschussorte wichtig seien, um sonnensynchrone Satelliten zu starten. Und habe mich dann erstmal gefragt, was ist das? Und es sind wohl Satelliten, die so über die Erde kreisen, also sie brauchen ungefähr 100 Minuten für ihre Umlaufbahn, dass sie über die Pole kreisen und die ganze Zeit immer mit pro Rotation um 1 Grad weiter um die Erde wandern, sodass sie in der Geschwindigkeit, die Erde sich zur Sonne dreht, bleiben. Also, dass sie möglichst ja, sonnensynchron, wie der Name sagt, über die Erde wandern. Also, es gibt einen Anwendungsfall für nord- bzw. sehr südlich gelegene Weltraumbahnhöfe, Spaceports, Aber ich fragte mich dann auch, was machen wir denn da? Also die Spektrum, die Rakete, kann 1 Tonne Nutzlast hochbringen und so eine Falcon 9 kann einfach 23 Tonnen, also 22,8 Tonnen Nutzlast hochbringen. Und ich sehe viel Anwendung für 22,8 Tonnen und wenig Anwendung für 1 Tonnen Raketen, zumal die ISA Aerospace Rakete auch beim Testflug noch explodiert ist, bevor sie nennenswert Höhe erreicht hat. Also das war irgendwie nicht so richtig Spektak und ich frage mich, ist das wieder viel Getöse, weil Deutschland auch Raumfahrtnation sein möchte und weil wir gerade alle SpaceX doof finden wegen Elon Musk, oder ist das tatsächlich etwas, was sinnvoll ist, eine eigene Kapazität für 1 Tonnen Lastraketen zu entwickeln?
Also, ich weiß nicht, ich finde generell diese nationalstaatlichen Initiativen einfach ein bisschen in der Vergangenheit verhaftet.
Bei uns hat sogar ein eigenes Bundesland, nämlich Bayern, sein eigenes Raumfahrtprogramm.
Naja, überrascht er dann auch nicht, dass es gerade dieses Bundesland ist, oder? Also es ist halt einfach eine politische Geschichte, dass man sich da mit etwas schmücken kann, was offensichtlich populär ist. Ja. Es ist natürlich etwas, was teuer ist, aber es ist populär genug, dass es sich quasi als politischer Leckerbissen da irgendwie anscheinend lohnt. Ich weiß auch nicht. Also ich finde, das sind natürlich die, also in diesem den Absatz, der Artikel, den du vorgelesen hast, das sind schon noch ein paar gute Sachen drin und ein paar wichtige Sachen, wo ich mir gedacht habe, gut, ne? Gut, dass sich Deutschland dazu verpflichtet, die ESA weiterhin und vermehrt zu unterstützen und so weiter und so fort. Ja? Gerade auch in dem Kontext, dass halt jetzt leider die NASA einen vermutlich Großteil ihres Budgets, ihres Wissenschaftsbudgets verlieren wird. Ja. Und das ist einfach natürlich wichtig, dass dann Europa da so, Europa kann nicht einspringen, ja. Das brauchen wir uns nicht vormachen, zumindest nicht jetzt so kurzfristig oder mittelfristig. Aber dass man da etwas, eine stärkere europäische Präsenz und Community, die ESA ist, ja, da unterstützt, das finde ich extrem wichtig und dass die ESA einfach auch wirklich sehr viele coole Sachen macht, die man ja auch gar nicht weiß. Wie zum Beispiel Galileo. Galileo, das europäische GPS-System, Galileo ist viel besser als GPS. Das hat irgendwie 4-mal die Auflösung oder irgendwie so, ja. Das ist irgendwie, wir sind dann als Europäer dann immer so niederstapelnd quasi. Ja? Wir sagen immer so, ach ja, naja, da schickt man dann ein paar lustige kleine Mini-Raketen in den Weltraum. Nein, wir haben durchaus Projekte, die wirklich irgendwie sich nicht verstecken müssen und die wirklich world-leading sind. Ja?
Immer
und gerade bei der Erdbeobachtung nämlich, das ist schon cool. Ja?
Immer wenn jemand 2-mal schnell hintereinander Galileo sagt, läuft in meinem Kopf Bohemian Rhapsody.
Galileo. Oh ja.
Ja.
Aber es ist gerade diese polare Umlaufbahn, das ist auch das stimmt. Also wenn man nicht ins Sonnensystem will, dann braucht man den Äquator nicht ausnutzen, weil dann möchte man sich nicht quasi da in die gleiche Richtung, in die gleiche Drehrichtung mehr oder weniger hinaus schleudern lassen, sondern wenn man eben in so eine polare Umlaufbahn will, also eben, wie du gesagt hast, zum Beispiel für Sonnenbeobachtungen sinnvoll sein kann oder eben auch für Erdbeobachtungen, ne? Dann nutzt das sehr wohl was auch weiter nördlich natürlich, diese Basen zu haben. Ja. Ob das jetzt wirklich irgendwie Deutschland selber dann in der Nordsee machen muss, soll, ob das sinnvoll ist, sei dahingestellt. Ja. Aber rein generell.
Das war, was mich dann auch wunderte, dass das ISA-2-Programm wurde angekündigt mit das erste Mal, dass eine deutsche Orbitalrakete getestet wird. Und nun ist es zwar so, dass die V2 nicht ein Orbit geflogen ist, aber sie wäre ja an einen rangekommen. Und da habe ich mich gefragt, ist es vielleicht jetzt hier nitpicky und der Journalist wusste es auch nicht besser, aber ist eine Orbitalrakete erst dann eine Orbitalrakete, wenn sie einen Orbit fliegt oder wenn sie das potenziell möchte? Weil die ISA, also die Spektrum 1 von ISA Aerospace ist, sagen wir mal so, einige 100 Meter über der Startrampe verpufft. Deswegen würde ich mich schwer tun zu sagen, eine Orbitalrakete.
Also ich weiß auch nicht, was da die Konventionen sind, aber das ist, ich würde sagen, wenn sie es kann, wenn sie darauf ausgelegt ist, das zu tun und es auch könnte,
weißt
dann würde ich sie so nennen.
Weißt du, was das erste Objekt ist, das die Menschheit in den Orbit geschossen hat?
Nein.
Es ist ein Gullideckel, der bei einer Explosion in den Orbit gefetzt wurde.
Tatsächlich?
Ja.
Wusste ich nicht.
ich glaube 1942 und ist das erste Objekt, das die Menschheit in die Umlaufbahn gebracht hat. Das ist auch, wenn wir irgendwann mal wirklich mit intelligentem Leben aus anderen Sonnensystemen Kontakt haben sollten, müssen wir diesen Fakt echt verstecken, weil es mega peinlich ist.
Aber der ist jetzt nicht immer noch oben, ne? Der ist mittlerweile vermutlich schon wieder runtergekommen.
Ich glaube, der ist nicht so einfach zu detektieren, aber ich weiß es nicht. Ich werde das recherchieren und für die Sendung nachtragen. Auf jeden Fall bei dem norwegischen Raumfahrtprogramm mit der Sonnensynchronizität, da blieb ich dann ein bisschen hängen. Und dass Deutschland sagt, wir möchten einen Astronautin oder einen Astronauten auf den Mond bringen. Ich meine, du wärst ja fast mal Österreichs erste Astronautin geworden.
Naja, fast ist übertrieben. Also da, ich habe mich beworben, aber ich bin leider nicht so weit gekommen. Aber es gibt jetzt eine Österreicherin, die in ESA-Reserve-Astronauten-Corps ist, Carmen Posnick. Also vielleicht gibt es bald die erste Österreicherin im Weltraum. Ja.
Auch das wieder nitpicky. Streng genommen hatte Österreich ja noch keinen Astronauten und keine Astronautin, weil der, ich glaube, Franz Fiebeck,
Kosmonaut,
ja. Der war auf der Mir.
Stimmt. Und der andere, der zweite Franz, es waren ja mehr österreichische Franze im Weltraum als Frauen, nämlich zwei, im Gegensatz zu null Frauen, der hatte so einen Suborbitalflug gemacht, ne? Das ist, was die, na, sobald man über, was ist die Grenze, 82 Kilometer Höhe über der Erdoberfläche oder irgendwie so ist,
ich glaube,
dann darf man sich offiziell Astronaut nennen, wenn man das Bedürfnis dazu unbedingt verspürt, okay. Und das,
ich bin ja. Da ja aber bei Neil deGrasse Tyson, wir sollten Astronaut für die Leute exklusiv halten, die einen Orbit gemacht haben. Ich möchte nicht hinnehmen, dass Katy Perry Astronautin ist.
Nein, und ich finde ja, dass Astronaut und Astronautin eigentlich eine Berufsbezeichnung ist, ne? Also jemand, der da eine Ausbildung gemacht hat und im Weltraum gearbeitet hat und das als Beruf macht, beziehungsweise zumindest für kurze Zeit gemacht hat, ist für mich ein Astronaut. Also irgendwie, jo, Weltraumtourismus, schön und gut, aber das sind keine Astronauten in dem Sinne.
Ich hatte eine deutsche Reserve-Astronautin für den Podcast angefragt, die Insa Thiele Eich, die leider keine Zeit hat. Aber das fände ich auch extrem spannend, weil ich glaube, dass wenig Menschen in Deutschland gerade näher an dem Zustand sind, wirklich ins All zu fliegen als sie. Ja, leider zu eng getakteter Zeitplan. Und bei den anderen Astronauten, vor allem bei den Aktiven, hatte ich mal geschaut, wenn man die für ein Interview anfragen möchte, dann musst du vor allem bei den großen Namen, also bei einem Alexander Gerst, musst du deinen Zeitslot auf Monate voraus, auf die Minute genau vorschlagen, Fragen einreichen. Und es heißt dann auch überall auf der Seite, er wird nur auf die eingereichten und abgestimmten Fragen antworten, wo ich mir denke, es ist halt super schwierig, ein Gespräch zu führen, wenn ich im Prinzip nur von Frage zu Frage moderieren darf. Und da frage ich mich auch, ob sie sich nicht ein bisschen in den eigenen Fuß schießen. Denn es wäre ja eine super PR, wenn die Astronauten einfach mal frei darüber quatschen würden, wie das war. Vor allem die Formate gibt es ja gelegentlich, aber dann halt immer ausgewählt vom DLR, ausgewählt von der ESA und nicht so in der freien Presse.
Ja, ich meine, das Einzige, was ich verstehen kann, ist, dass der gute Mann wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Anfragen bekommt, ne? Und dann halt einfach ein bisschen selektieren muss, von wegen, kann ja auch nicht irgendwie jeden Tag von früh bis spät dann Interviews geben. Aber dass die Fragen so streng irgendwie selektiert sind und dass er dann sich auch kein spontanes Gespräch ergeben soll, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja.
Ich glaube, sie haben halt keinen Bock darauf, dass sie geflutet werden von irgendwelchen Flacherde-YouTube-Kanälen, die dann sagen, jetzt können sie es ja mal zugeben unter uns.
Ja,
was
genau.
Wissen sie wirklich? Wo sind die Alien-Geheimtechnologien?
Ja. Ja, wer weiß, ja. Ja. Probier es mal mit Carmen. Carmen ist sehr nett. Vielleicht gibt sie dir ein Interview.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass der Alexander Gerst auch sehr nett ist. Er ist halt nur in diesem System, in dem es schwer ist, nach außen Anfragen zu bekommen.
Aber nochmal apropos irgendwie nationalstaatlichen Dingen. Was ich auch nicht wusste, was mich auch sehr überrascht hat, war, dass die Reserveastronauten und Astronautinnen der ESA nicht dafür da sind, die Karriereastronauten, wie sie heißen, da zu ersetzen, wenn da einer krank wird oder so. Das ist ja immer das, was ich mir immer naiverweise gedacht habe, dass das Reservekorps quasi einspringt für die anderen, für die nur, weiß nicht, wie viele es sind, 5 oder so, ne? die da wirklich diesen Beruf dann noch haben. Das Reservekorps ist wirklich ein nationalstaatliches Kontingent. Also wenn Österreich möchte, und Österreich das Geld springen lässt, wird Carmen Posnick zur Raumstation fliegen. Und das ist eigentlich das einzige Hindernis im Moment noch oder das einzige, worauf es ankommt, ist, dass der jeweilige Nationalstaat, zu dem die Person da zugehörig ist, das Geld springen lässt. Ja. Das ist auch irgendwie. Ist von der ESA quasi so ein Zusatzangebot an ihre Mitgliedstaaten. Wir bilden euch die Astronauten aus, die Reserveastronautinnen, gemeinsam mit den anderen, mehr oder weniger, ne, diese Grundausbildung. Aber den Rest müsst dann ihr irgendwie bezahlen und dafür sorgen, dass ihr das alles aufstellt. Ne.
Die ISS, das steht ja auch im Deutschen Koalitionsvertrag, wird einen Nachfolger bekommen, weil sie mittlerweile in die Jahre gekommen ist, weil sie sehr viel geflickt wurde und die Kosten, sie weiter zu reparieren, wohl nicht mehr im Verhältnis stehen zu dem, was es kosten würde, eine neue Station aufzubauen. Und ich erinnere mich, als, ich glaube, Tiangong 2, die lange Marsch, die Raumstation der Chinesen, verglühte. Mhm. Das war ja ein Riesenspektakel von wegen, was ist, wenn die irgendwo einschlägt und so weiter. Und da frage ich mich auch, ist die ISS darauf überhaupt ausgelegt, dass man sie so kontrolliert auseinandernehmen kann, dass sie halt stückchenweise verglüht? Oder werden wir dann auch irgendwann die Schlagzeile lesen mit ISS schlägt in Westrussland ein oder so?
Weil das wäre ein Spektakel, das wäre ein richtiger Feuerball. Ich meine, das Ding ist irgendwie 100 Meter lang, ne? Das ist schon, also die Raumstation ist ja auch in Stücken hinaufgeflogen worden und dort oben zusammengebaut worden. Das ist ja modular, das Ding natürlich. Und darum glaube ich, dass das Auseinandernehmen durchaus da, weiß ich nicht, vielleicht ist das Auseinandernehmen schwieriger als das Zusammenbauen. Obwohl, warum eigentlich? Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass die da in Stücken runterkommen wird.
Ich könnte mir vorstellen, dass Module, die über jetzt ja Jahrzehnte miteinander verbunden waren, über die ständigen Hitzeunterschiede anfangen, sich aneinander zu schweißen. Also, dass sie durch Kontraktion und so weiter dann sich kalt schweißen. Aber auch das, ich anthropomorphisiere diese Station viel zu sehr, dass ich mir denke, oh nein, macht sie doch nicht aus, gibt noch ein paar Umflüge, bitte.
Ja, naja, es ist einfach wirklich wie immer eine Geldfrage. Und es ist ja auch, das Problem im Moment ist ja vor allem, dass diese ganzen Kollaborationen in Gefahr sind, weil die NASA gerade die Dinge, die gemeinsam mit der ESA und anderen Raumfahrtagenturen geplant waren, genau die sind jetzt, stehen kurz vor den Budgetkürzungen oder vielleicht sogar vor der Terminierung, ne? Wie zum Beispiel dieses Gateway, die Raumstation, die nicht am Mond, sondern um den Mond herum in Planung ist, von der aus ja auch die zukünftigen Mondlandungen hätten stattfinden sollen oder eigentlich immer noch geplant sind. Aber das ist ein Projekt, das eben auch mit den Europäern gemeinsam und mit Kanada und Japan und so weiter da ausgeführt wird und werden soll. Und das, ich habe so das Gefühl, dass die NASA gerade diese Kollaborationsprojekte, wie eben auch die Raumstation sowieso und so weiter, da irgendwie ein bisschen hinterfragt, weil das weniger Make America Great Again ist, ne? wenn man kollaboriert mit den komischen Europäern und so. Also ich weiß nicht, ob das wirklich, natürlich wird mehr dahinter stecken, aber ich glaube, es ist einfach so vom Gefühl her, sind das die Projekte, die sich am leichtesten verkaufen lassen als nicht mehr notwendig.
In meinem Lieblingsmuseum im Haus der Geschichte in Bonn, da stehen in der obersten Etage auf einer Rampe ausgestellt erst der Raumfahrtanzug von Sigmund Jähn, dem ersten deutschen Astronauten bzw. Kosmonauten, der für die DDR im All war, wo ich überrascht war, wie klein der Anzug ist und ich mir das eigentlich nur erklären kann, dass der Anzug ein bisschen zusammengestaucht ist auf dem Aufsteller, weil ich nicht glaube, dass Sigmund Jähn mir nur bis zur Brust geht. Und weiter oben ist ein Stück Mondgestein ausgestellt. Und ich hatte jetzt vor kurzem einen längeren Podcast darüber gehört, wo sie darüber sprachen, dass wir eigentlich nicht wissen, welche Farbe Mondgestein hat. Also begründet mit, so wie man es auf dem Mond sieht, also die Astronauten, die es in der Hand hatten, die hatten ja dann noch ihre Sichtschutzfilter, damit ihnen die Helligkeit der Sonne nicht die Augen kaputt macht. Das heißt, die haben gefiltert durch verschiedene Polarisations- und Farbfilter das Mondgestein gesehen. Dann hier auf der Erde ist es ja immer in Verschluss, damit es halt nicht weiter kaputt geht. Und hier ist es ja vor allem auch immer unter anderen Lichtbedingungen. Und aufgrund dessen, dass es so hoch reflektiert, ist es wohl schwierig zu sagen, ob es wirklich diesen leicht gräulichen Ton hat oder ob das im Wesentlichen durch das Umgebungslicht kommt. und welche Farbe es eigentlich hätte, weil es ja von, wenn man auf dem Mond ist, sieht es auf den Fotos sehr weißgräulich aus, aber hier unten ist es viel, viel dunkler. Also schwer zu beurteilen, wie Mondgestein wirklich aussieht.
Also die, zumindest, ich weiß nicht, ob alle in den Mondmeeren gelandet sind, aber die Dunkelheit des Gesteins oder die Farbe, sagen wir es mal, also da wird nicht viel Farbe drin sein im Mondgestein, aber die Graustufe, die hängt natürlich auch davon ab, wo man landet. Ne? Im Mond gibt es ja auch diese, man sieht sie ja, diese großen dunklen Bereiche am Mond, diese Mondmeere, waren mal Lavameere. Insofern stimmt der Name auch wieder halb. Also natürlich früher hat man das nicht gewusst, dass das dann auch irgendwie der Name dann auch wieder so halb zutreffen wird. Das sind gigantische Einschlagkrater am Mond, die quasi von dem flüssigen Gestein damals, ja, vor langer Zeit natürlich, wie der Mond noch heiß und flüssig in seinem Inneren war, da durchbrochen wurden. Also die wurden dann quasi so von unten aufgefüllt mit Magma, Lava, und das ist dann zu dunklem Gestein erstarrt, so wie halt auf der Erde auch das Basalt, ne, vulkanisches Gestein, dann eher die schwarze oder im Dunkelgrau, ja, dunkle Farbe hat. Das heißt, je nachdem, wo die Gesteinsproben gesammelt wurden, hat das natürlich auch einen Einfluss auf die Farbe. Aber die Dunkelheit ist sehr überraschend. Ja. Ich habe mir das auch gedacht, wie ich zum ersten Mal ein kleines Stückchen Mondstein gesehen habe. Es war auch irgendwie so, wow, dunkelgrau, ja, das ist, man, ja, der Mond ist so silbrig hell, man erwartet das nicht, dass das Ding eigentlich sehr dunkel ist und halt nur eben dadurch, dass es von der Sonne angeleuchtet wird und keine Atmosphäre hat, dadurch ist natürlich auch die Helligkeit sehr, sehr intensiv, ja, klar. Mhm. Der Kontrast ist halt das, was den Augen wahrscheinlich da irgendwie sehr, sehr schaden würde auch, ja, dass der schwarze Himmel über dir und das gleißend helle Licht der Sonne reflektiert am Boden dann dazu. Ne?
Hast du mal die britischen Raumfahrtanzüge gesehen? Die wurden nie eingesetzt, aber die Briten haben Raumfahrtanzüge entworfen. Die haben so eine sehr gewölbte, fast stolz vorgewölbte Brust, und in der ist eine Klappe, und die Idee war, dass die Astronauten mit einem möglichst kurzen Weg diese Klappe aufmachen und dann Mondgestein in ihren Brustraum reinsammeln können, um es mitzutransportieren. Und nicht so profan wie die Amerikaner in irgendwelche Säcke und Tüten. Und also die Briten hatten ein sehr Science-Fiction-orientiertes Raumfahrtprogramm.
Cool, also so ein Beutel quasi, wo man dann irgendwie vorne einfach das Zeug hineinwirft. Und das dann aber schon irgendwie auch verschließen kann, oder?
Ja, es hat so eine richtige Klappe. Ich suche gerade, ob ich spontan ein Bild finde, weil es sieht mittlerweile sehr nach Science Fiction aus. Ich kopiere dir mal ein Bild.
Ich habe schon gefunden.
Also
wow!
Es hat so eine richtig geschwollene Brust. Und es war mal ernst gemeint. Also es war halt noch weit bevor wir echte Raumfahrt gemacht haben. Aber von wann ist der hier? Von 1949 hat die Interplanetary Society einen Spacesuit entworfen mit so einer großen Klappe vorne an der Brust, die man aufschrauben konnte.
Das ist so eine so ein Drehverschluss quasi, also es sieht irgendwie ein bisschen so aus, dass man dann also die Klappe da wegdreht, wie bei so einem Schraubglas, und dann das Material hineinwirft. Es schaut aus natürlich wie voll die Ritterrüstung.
Ja,
Also
es macht ja auch Sinn, dass du in einer Zeit vor Fiberglas und Carbon und so weiter sagst, wir machen diesen Helm aus Metall und das soll möglichst druckresistent sein, also wenig Angriffspunkte bieten. Aber ich finde auch so der Übergang mit diesem Überdruckmantel, das sieht halt aus wie ein Umhang.
Das ist ein Umhang. Warum hat das einen Umhang? Das ist ja krass. Es sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Ritterrüstung, Superman und Bergsteiger. So, und diese ersten Mount Everest-Expeditionen haben auch ein bisschen so ausgesehen, nur ohne den Helm. Ne?
und er hat halt diesen Greifarm, um Dinge vom Boden aufheben zu können. Also der gehört
mit. Wie so ein Müllsammler. Ja.
Es ist ein sehr heroischer Müllsammler, um sich dann in die stolz geschwellte Brust reinzusammeln. Also es lohnt sich. Ich werde als Kapitelmarke ein Bild davon verwenden und dann vermutlich von der British Space Society weggeklagt werden wegen Urheberrecht. Aber wenn ihr einen guten Podcatcher verwendet, könnt ihr es jetzt sehen. eine Frage hätte ich noch, und zwar sagt
sie. Wahnsinn.
Ja. Habe ich dir mal wieder was Neues über das Universum gezeigt. Also, du sprachst ja gerade von den Lavaseen auf dem Mond, und ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte ja diesen Artikel gelesen, von wegen Jupiter war mal viel größer, viel stärkeres Magnetfeld. Wie in Anführungszeichen jung die Planeten alle zueinander entstanden sind. Und neben der Frage, wie kommt man drauf, ist die leider etwas unbefriedigende Antwort: Wir haben zu vielen Simulationen gemacht, und es gibt Isotopenanalyse von Uran 238 und Blei 206, die darauf schließen lassen. Aber ich war alles in allem überrascht, dass so das Alter unseres Planetensystems wird ja mit 4,5 Milliarden Jahren angegeben. Und
das ist ja quasi das Alter der Sonne, ne? Mehr oder weniger. Und die Planeten, nimmt man an, haben sich ganz kurze Zeit, also wenige 100 Millionen Jahre darauf gebildet. Ja, genau.
Da ist die Theorie, die ich in dem Artikel dann auch gelesen hatte, dass ungefähr 1 Million Jahre nach Start hat sich Jupiter an einem Dienstagmorgen als erster Planet gebildet. Und
der Arme musste schon in der Früh raus.
Kurz nach Jupiter kam dann Saturn, und dann 10 bis 100 Millionen Jahre später, wo man wieder merkt, Weltraum, Zeiteinheiten, 10 bis 100 Millionen Jahre später, sind dann Erde und Mars entstanden, und eher spät in der Entstehung Uranus und Neptun. Und ich finde, das sind alles so große Zeitfenster, wo ich mir denke, ja, es ist gut, dass man eine ungefähre Idee hat, aber zwischen 10 und 100 Millionen Jahren, da ist jetzt viel Spielraum. Also das ist eine sehr hohe Messungenauigkeit. Aber das ist wirklich so, dass man ausschließlich über Simulationen rückrechnet, wann wer entstanden ist. Oder gibt es da Anhaltspunkte, dass man sagen kann, wir haben einen Mars-Meteoriten auf der Erde gefunden. Das heißt, es muss zu dem Zeitpunkt schon so alt gewesen sein. Da sind die Meteoriten alle sehr viel jünger.
Ja, nein, das ist, also du hast natürlich schon Anhaltspunkte, aber das, also ich finde es eher erstaunlich, dass man die Zeit der Entstehung der Planeten auf 10 Millionen Jahre genau schon vorhersagen kann. Also 10 Millionen Jahre, das ist ja wirklich nichts. Ja, das ist ein Augenzwinkern. Wenn du denkst, 4,5 Milliarden Jahre, ja, 4.500 Millionen Jahre plus minus 10. Da sind wir
auf 10 genau dran, also auf ein Viertel Prozent.
Ja, das ist faszinierend. Also das ist natürlich, man hat viele Anhaltspunkte, vor allem auch bei den großen Planeten durch die Raumsonden, die da dort waren, ja, zum Beispiel eben die Galileo beim Jupiter, Juno, die Raumsonde, Cassini beim Saturn, die halt sehr genaue Messungen auch vorgenommen haben, und dann natürlich diese Messungen, die ja deine Modelle einschränken und eingrenzen, ja, aber das Ganze, also du kannst ja natürlich den Planeten selbst modellieren, wie es auch ja, na, beim Jupiter, dass der vielleicht auch mal irgendwie größer war, wie er quasi im Entstehen war und dann sich quasi wieder ein bisschen so zusammengezogen hat, dichter geworden ist und so. Aber dann das Ganze auch in der Entstehungsgeschichte zu modellieren, das ist natürlich extrem komplex. Und man sagt auch, wenn man sagt, es hat sich zuerst der Jupiter gebildet und dann erst vielleicht der Neptun zum Schluss, das heißt ja nicht, dass dann der Jupiter so zack, fertig, da hat er sich gebildet und dann war er da, sondern das ist, was damit gemeint ist, ist wahrscheinlich eher, da hat er begonnen, sich zu bilden, oder da war er schon als Protoplanet, schon als irgendwie als Klumpen da irgendwie vorhanden, aus dem sich dann danach der eigentliche Jupiter erst im Laufe der Zeit gebildet hat. Ich glaube, das ist eher so gemeint, dass die Entstehungsgeschichte von den großen Planeten quasi schon ein bisschen früher begonnen hat als von den kleineren. Und dann im äußeren Sonnensystem dauert natürlich alles ein bisschen länger, weil da halt das Material auch weniger dicht verteilt ist natürlich. Ja, das heißt, das sind ganz viele verschiedene Komponenten, die man dann natürlich mit einberechnen muss. Und das sind natürlich alles hochkomplexe Modellrechnungen, die uns dann da auf diese Altersangaben bringen oder auf diese Annahmen eigentlich.
Ja, dann.
Aber ich finde 10 Millionen Jahre großartig. Also wenn das wirklich die Genauigkeit ist, dann ist das fantastisch. Ja?
Das ist wieder mal dieses Messen in astronomischen Größeneinheiten. Ja.
So ist es, ja.
Wer mehr von dir hören möchte, kann das in dem Podcast, den du zusammen mit Florian Freistetter machst, Das Universum. Mhm. Ansonsten gibt es deine Bücher auch als Hörbücher und generell als sehr, sehr interessant gedruckte Bücher. Also vor allem das zweite von das unsichtbare, über unsichtbare Dinge am Nachthimmel, finde ich, ist sehr fancy gedruckt, also lohnt sich auch.
Ist voll schön, oder?
Das ja. zu haben.
Kann man nur wegen der Bilder kaufen.
Ja, also es fühlt sich von Kapitel zu Kapitel teilweise wirklich wie so ein Magazin an in der Gestaltung. Also es ist schon sehr, sehr abgefahren und werde ich auf jeden Fall hier drunter auch verlinken. Kauft Ruths Buch und damit danke für deine Zeit, hat mich sehr gefreut. Wir machen noch ein paar Minuten für den Bonus-Content. Wer den hören möchte, der unterstützt den Podcast entweder mit 99 Cent auf YouTube oder mit 3 Euro bei Steady. Danke für die Aufmerksamkeit und bis bald.
Tschüss.